Seit der Mensch denken kann, ist er nicht allein. Schon die ersten Feuer warfen Schatten, die sich bewegten, ohne dass sich jemand rührte. Im Wald hörte man Schritte, wo keine Füße waren, und in der Dunkelheit Blicke, die nicht menschlich waren. Der Mensch gab ihnen Namen, um die Angst zu bändigen. Monster, Dämonen, Mythen. Doch Namen machen Dinge nicht harmlos, denn überall auf der Welt erzählt man dieselben Geschichten. Und vielleicht sind diese Geschichten nur deshalb geblieben, weil das, wovor sie warnen, nie verschwunden ist.
Ja, und damit herzlich willkommen und Grüße aus dem Bunker. Mein Name ist wie immer Ronald.
Und ich bin wie immer Pascal.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 5 Monster und Mythen. Realität, Angst und Supernatural. Pascal, bist du bereit für heute?
Ja, immer. Was hast du denn auf Lager heute?
Oh, also einiges. Also, ja, heute geht es ja nicht um Charakteranalysen oder psychologische Profile. Heute geht es um Monster, um Mythen, die älter sind als jede Bibel. Und wir möchten halt auch darüber reden, warum Supernatural sie so gut erzählt.
Klingt spannend.
Das hoffe ich doch. Ja, also, wie gesagt, Monster erklären uns ja nicht nur die Welt, sondern sie geben ihr ja auch eine Ordnung. Sie sagen uns, wovor wir Angst haben sollen. Und wann wir vorsichtig sein müssen. Und egal über welche Monster oder Mythen man redet, jede Geschichte hat ja so ihren Zweck. Und der Zweck ist eigentlich immer Überleben, ne?
Ja.
So würde ich sagen, ne? Und heute möchte ich mir mit dir ein paar Monster anschauen, woher sie wirklich kommen und was Supernatural aus ihnen gemacht hat. Und ich habe mir da mal so meine vier, ja, nicht Lieblingsmonster, aber Favoriten rausgesucht, über die man vielleicht sprechen sollte, weil sie ziemlich interessant sind. Und danach schauen wir uns noch so an, was von unseren Zuhörern so eingesendet wurde. Ja.
Da bin ich gespannt.
Ja, und damit kommen wir auch schon zu unserem ersten Monster für heute. Ziemlich klassisch, der Werwolf. Pascal, was weißt du denn über Werwölfe?
Ja, Werwölfe, die verwandeln sich bei Vollmond. Also das sind Menschen, die sich bei Vollmond eben in reißerische, mörderische, wilde, unzähmbare Monster verwandeln.
Also die klassische Popkultur, so wie wir sie kennen. Mhm. Wusstest du, dass die Vorstellung, dass Menschen sich in Tiere verwandeln, uralt ist? Schon lange, lange vor der Bibel?
Nö.
Ja.
Ist mir neu. Jetzt wegen einem Fluch oder nach dem Tod oder warum?
Ja, also
sag.
Die Vorstellung des Werwolfes oder da allgemein, dass der Mensch sich in ein Tier verwandeln kann, begann schon circa 2100 vor Christus. Ja, im ältesten überlieferten literarischen Werk, dem Gilgamesch-Epos, wird das erste Mal davon berichtet. Da gibt es eine Göttin, die heißt Ishtar, und die hat ihren Liebhaber.
Ja. Ishtar, die Ische.
Die hat ihren Liebhaber aus Eifersucht in einen Wolf verwandelt, so steht es in dieser Überlieferung.
Aha.
Was ich halt mega interessant finde, ist halt, ne, dass es die älteste überlieferte literarische Überlieferung ist und dass da schon halt solche, ich nenne es jetzt mal Mythen, Märchen, wie auch immer, drin vorgekommen sind. Ne?
Ja, hat die den du sagtest, aus Eifersucht hat sie ihn verwandelt.
Genau.
Damit keine andere Frau ihn attraktiv finden kann? Oder hat sie ihn bei was erwischt und hat ihn zur Strafe?
Ja, sie, er hat, so genau habe ich das jetzt nicht mir durchgelesen, weil das echt, also in der Erzählung ist natürlich echt viel drin, ne? Aber er hat wohl, okay. er hat sie wohl verärgert und ja, aus Eifersucht, aus Liebe, dann hat sie ihn quasi als Strafe in einen Wolf verwandelt. So die Überzählung.
Sie hat sich sozusagen den Wolf geärgert.
Genau, also da gibt es wie gesagt einen ganzen Gilgamesch-Epos heißt das. War echt eine Menge Text, aber das hätte jetzt natürlich auch den Rahmen gesprengt. Aber das war so, ich sag mal, die erste Begegnung Mensch-Tier-Verwandlung. Das ging dann weiter bis in die Antike, im 8. Jahrhundert vor Christus, haben die Griechen zum Beispiel vom König Lykaon gesprochen. Der wurde zum Beispiel von Zeus in einen Wolf verwandelt. Und so ist auch das Wort Lykanthropie entstanden.
Genau, die Lykaner.
Ja.
Kennen sie nicht.
Also das kommt tatsächlich aus der Antike. Es gibt aber auch, und das ist halt wieder das, was ich so interessant finde, ne? Wir reden hier von verschiedenen Epochen, von verschiedenen Kulturen. Jetzt sind wir bei der nordischen Sage, wo es Krieger gegeben haben sollte, die haben Wolfsfelle getragen, um die Kraft und Wildheit des Tieres anzunehmen. Und auch skythische Reitervölker verehrten wolfsgestaltige Gottheiten. Also der Wolf hat schon immer irgendwie, ne,
eine Rolle gespielt in
verschiedenen Kulturen. Und dann kam das Düstere.
Dadurch entstand bestimmt auch dass Menschen grundsätzlich Angst vor dem Wolf haben. Ich meine, wenn du jetzt mal an die Märchen denkst mit Rotkäppchen oder mit den sieben Geißlein, der wird ja immer als das absolut das Böse dargestellt.
Genau. Wobei, da wären wir ja auch schon wieder bei, ja, Romantisierung würde ich es jetzt nicht nennen, aber so, ich sag mal, Richtung Popkultur, ne? Was aus Mythen und Sagen dann letztendlich entstanden ist in Märchen, Filmen oder was auch immer, ne? Ja. Und dann kam, wie immer, das düstere Mittelalter. und hier wurden, genau wie Hexen, hier wurde der Werwolf dämonisiert. Er galt als Werkzeug des Teufels. Und so wie bei Hexen auch, ne, fiel der Verdacht meistens auf Außenseiter. Mhm. Wer kennt's nicht, ne? Komisches Verhalten. Ein Mensch, der, wie nennt man das, krassen Haarwuchs hat oder sowas, wird's ja mit Sicherheit auch damals schon in Einzelfällen gegeben haben. Also auch medizinisch ist der Werwolf, also, ne, wo man Medizin noch nicht erklären konnte, Tollwut, extremer Haarwuchs oder mit Sicherheit auch damals schon psychische Störungen, dass Menschen sich wie Tiere verhalten. Und so ist halt dann das Bild vom Werwolf entstanden. Typisch Mittelalter.
Ja, man kann was nicht erklären, also ist es böse.
Genau, die wurden genauso verfolgt, gejagt, verbrannt und was auch immer, ne? Ja.
Schon krass, und, was damals abging.
Ja, und das ist halt das, was ich am Werwolf so interessant finde, ne? Wenn wir jetzt an den Anfang gehen, also Gilgamesch-Epos von göttlicher Strafe über Dämonisierung, also, ne, der Glauben, dass da ein Dämon hintersteckt, bis hin zur heutigen modernen Popkultur, ne? Also, ich sag mal, unser heutiges Bild vom Werwolf, das ist ja dieses, was du gerade schon gesagt hast: Vollmond, Fluch, ne, Silberkugeln. Und das Ganze geprägt, weißt du, welcher Film den Werwolf also in die Popkultur so reingebracht hat, wie er heute, sag ich mal, in unseren Köpfen existiert?
Ja, der Teenage-Werwolf.
Nee, The Wolfman von 1941.
Ah, wow. Okay. Ja,
also das war wohl
spät.
Ja, das war wohl so der prägendste, der den Werwolf in seine heutige Rolle so geschickt hat. Natürlich gibt es da noch viele andere Filme, die auch darauf gefolgt sind, aber das war wohl so der erste Klassiker, der den typischen Werwolf ans Tageslicht gebracht hat.
Der den Leuten das ins Gehirn geimpft hat.
Ja, aber ich finde es halt krass, wie, ne, von, ich sag mal, von göttlichen Erzählungen, dass jemand als Bestrafung in einen Wolf oder Werwolf verwandelt wurde, man dann heute ein Monster daraus macht, vor dem man sich fürchtet und das tötet und sowas halt, ne?
Ja, das ist schon wild. Also, dass die sich da ja immer mehr einfallen lassen, um das quasi noch viel böser zu machen.
Vermarktet sich halt auch besser.
Ich denke mal damals, also da in dieser, wie hieß das Ding? Golga, wie heißt die?
Gilgamesch-Epos. Ishtar. Danke. Die Göttin Ishtar, ja.
Ich denke mal, das war damals eben eine Erzählung, um, also als Lehre gesehen. Also klar, nicht mit Doppel-E, sondern mit EH. Ja. Dass man eben treu sein soll, etc., weil sonst
Götter nicht erzürnen soll.
Wird man, genau, genau, richtig.
Ja. Liebe deinen Gott.
Genau. Ja, und dass daraus dann sowas dann kommt. Ich weiß nicht, ob es da drum ging, dass die immer schlimmere Geschichten gebraucht haben, um immer mehr Leuten irgendeine Lehre zu erteilen oder irgendwas, ne? Keine Ahnung.
Ja. Ja, aber das sind, was ich halt so interessant finde, ist, wie gesagt, viele, viele Mythen aus verschiedenen Völkern an völlig anderen Gegenden der Welt und alle finden am Ende irgendwie doch ein Zielpunkt, ne?
Ja gut, ich meine, so ein Mythos spricht sich halt rum. Und ja, da macht dann jede Kultur ihr eigenes Ding draus.
Ja, würde ich mal sagen. Ja. Das stimmt. Ja, und dann habe ich halt mir mal so angeguckt, also ich sag mal, den Werwolf in der Realität, Mythos Sage zu Supernatural. Wie hat Supernatural den Werwolf rübergebracht, ne? Und da sind doch schon ein paar, sag ich mal, Unterschiede, die man raushört, rauslesen kann. Also, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gehen, dann ist der Werwolf ja eigentlich kein klar definiertes Wesen, sondern eher ein Zustand oder, ne, ein Fluch und vor allem ein Einzelgänger.
Ja.
Ja. In Supernatural ist es ja eher eine eigene Spezies, nämlich der Mensch, der zum Werwolf wird. Ja. Sie sind organisiert.
Im Rudel.
Ja, der Ursprung ist ja in dem Sinne kein Fluch, sondern, ja, der erste war halt ein Alpha, ne, durch Eve, der quasi den zweiten Werwolf gemacht hat, oder wie man es halt so nehmen will. Und in Supernatural haben die halt klare Regeln, ein Rudel, eine Hierarchieordnung und, ne. Was du halt aus den Mythen und so jetzt halt nicht hast, da sind es halt, wie gesagt, Einzelgänger. In der Realität sind es halt Flüche, göttliche Strafen oder, wenn wir jetzt auch auf die medizinische Seite gehen, seelische Ausnahmezustände, ne? Psychische Störungen, wie auch immer.
Ja.
Ich glaube, bestes Beispiel ist hier zum Beispiel Mowgli. Popkulturell jetzt auch wieder, ne? Der Junge, der bei Wölfen groß geworden ist. Und in Supernatural Verwandlung natürlich durch Biss oder durch Vererbung, ne? Durch Geburt. In den Mythen steht meiner Meinung nach ja erstmal das Verhalten im Vordergrund, warum man einen Menschen zum Werwolf macht. Und bei Supernatural ist es halt der Körper selbst, der zum Monster wird, ne? Die Fangzähne, die Krallen, die gesteigerten Sinne. Das hast du ja in den Mythen jetzt so nicht, wie sagt man, extrem drin. Und
wobei das aber nicht erst bei Supernatural so war, sondern allgemein jetzt in der Popkultur dann.
Was meinst du
mit dem Biss? Also gerade das mit dem beispielsweise oder das mit dem mit den ausgeprägteren Sinnen.
Ja, ja, sowas. Klar. Ja, ja,
das war natürlich jetzt nicht nur bei Supernatural.
Nein, nein. Supernatural hat sich natürlich da auch der ganz normalen Popkultur bedient. Ne? Die haben jetzt keinen neuen Werwolf geschaffen, sondern die haben einfach das genommen, was schon da ist. Aber halt auch abseits von dem, was der Werwolf wirklich war, ist oder wie er dargestellt wurde. Ne? Genauso ist meiner Meinung nach ein Werwolf in der Realität, ist er ja eher, ich sag mal, ein Opfer seines Schicksals. Aufgrund dessen, dass er anders aussieht oder jemand verärgert hat oder wie auch immer. Bei Supernatural ist es ja eher so, dass der Mensch, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber bei Supernatural finde ich so, der Mensch bleibt ja im Vordergrund, er bleibt verantwortlich für das, was er tut, weil er erinnert sich, ja, und er entscheidet sich ja auch also er hat vielleicht keine Wahl, weil er gebissen wurde, klar, aber am Ende des Tages entscheidet er sich ja trotzdem dafür oder halt dagegen. Die besten Beispiele fürs Dagegen sind zum Beispiel Garth, ne?
Mhm. Ja.
Der sein Schicksal akzeptiert hat, aber ja trotzdem nicht, ich sag mal, wie ein Werwolf gelebt hat, indem er gesagt hat, ich muss töten, sondern er hat sich entschieden, es nicht zu tun.
Genauso gibt es aber halt auch die anderen, die das voll, die da drin voll aufgehen. In der,
ja, ja,
in der
klar, Werwolf- natürlich.
Geschichte.
Deswegen ist ja auch die Frage, die zum Werwolf geworden sind oder gemacht worden sind, waren die schon von vornherein böse und haben jetzt einen Grund, es auszuleben? Oder sind sie böse geworden, weil sie dem Drang nicht nachgeben können? Weißt du, weil ein Garth konnte es ja. Ja, und viele, viele andere auch. Seine Frau, er hat seine Kinder anders erzogen, der Bruder von seiner Frau und, ne, die haben sich ja abseits der Norm, sag ich mal, aufgehalten. Ja. Da fällt mir jetzt die Dings ein, die tat mir auch so leid. Madison, erinnerst du dich? Staffel 2. Mhm.
Ja.
Herz aus Gold. Mhm. Der arme, immer der arme Sam, ne?
Ja, wirklich.
Verliebt sich und dann. Ja. Ja, das waren so die beiden Beispiele, die ich, ja gut, Garth, klar, da kommst du als erstes drauf, ne? Ja. Also ich bin der Meinung, ja, bitte?
Nee.
Du wolltest was sagen?
Nee, ich habe gesagt, ja.
Erzürne deine Göttin nicht. Hab ich mich gerade als Göttin? Okay.
Hast du. Und ihr habt's alle gehört.
Also ich bin der Meinung, der Werwolf, er ist für mich nicht nur ein Monster, sondern der Werwolf ist für mich eher so die Frage, wie viel Tier steckt in dir drin? Und wie viel Mensch bleibt übrig, wenn du die Kontrolle verlierst? Da fällt ihm nichts zu ein.
Ich überlege gerade, also ein Werwolf ist auf jeden Fall auch eine tragische Figur. Gerade wenn er es nicht kontrolliert. Also ich denke mal, dass manche, klar, Garth und Family, die konnten das jetzt kontrollieren. Ich denke, bei anderen war das aber vielleicht auch nicht immer so einfach, das zu kontrollieren. Also, ne, bis sie erstmal schnallen, was los ist, weil wenn du dann dich das erste Mal verwandelst, du weißt es ja danach nicht mehr. Hm. Die wachen da irgendwo auf, sind nackt und denken, scheiße, wie komme ich denn hier hin?
Ja. Ne?
Und da erstmal drauf zu kommen und dann eben der Versuch, das zu kontrollieren oder aber zu sagen, ja gut, ist halt so, ne, beziehungsweise sie kriegen es gar nicht mit und können dann in dem Moment das gar nicht kontrollieren. Das muss man, glaube ich, auch noch mit einbeziehen, ob man das so kontrollieren kann überhaupt.
Also ist ein Werwolf für dich eher ein Opfer oder eher ein Täter?
Das ist schwer zu sagen, weil in seiner Natur liegt eigentlich eben dieses Jagen. Von dem her, also Opfer ja, weil ihm das auferlegt wird, klar. Aber in dem Moment, wo er ein Werwolf ist, ist es eben seine Natur, wie er sich verhält.
Ja, eigentlich kann er ja nichts dafür, ne? Er hat ja nicht drum gebeten. Also, gibt's bestimmt welche, die es freiwillig gemacht haben. Aber, ja. Okay, dann, hast du noch was dazu zu sagen, irgendwas? Fällt dir noch was ein? Oder irgendwas, was du korrigieren willst oder zufügen möchtest?
Nö. Soweit alles gesagt.
Also
mir ist jetzt nichts mehr eingefallen dazu.
Ja. Also wenn euch noch was zum Werwolf einfällt oder ihr irgendwas hinzufügen wollt, könnt ihr uns das gerne schreiben. Ansonsten packe ich die Akte jetzt weg und hol die nächste raus. Ja, und damit sind wir, ich glaube, bei deinem Thema angekommen. Vampire.
Yay!
Weißt du, woher Vampire ursprünglich kommen?
Also ich kenne jetzt eigentlich nur den Ursprung von Graf Dracula, also Vlad Tepes, der Pfähler, ne, dem man ja nachsagte, dass er seine Feinde quasi gepfählt hat, lebendig. Aber wo das jetzt ganz genau alles herkommt, wie früh das alles entstand, grundsätzlich jetzt der Vampir-Mythos, das weiß ich nicht.
Mhm. Tatsächlich habe ich das hier gar nicht mit drinne stehen. Also den Teil jetzt mit Dracula an sich oder mit deinem Dracula. Aber genau wie bei
mit meinem Dracula.
Ja, du wirst gleich merken, was ich meine. Also auch hier ist es natürlich wieder aus ganz anderen Ursprüngen entstanden. Ganz zu Beginn, der Glaube selbst ist im osteuropäischen Raum entstanden, im 16., 17. Jahrhundert. Und damals waren es keine verführerischen Blutsauger oder Monster, die Blut saugen, sondern es waren ruhelose Tote oder geisterartige Wesen, die Unheil brachten. Also den Vampir, wie wir ihn heute kennen, gab es damals noch gar nicht so.
Also war der Urvampir ein Zombie?
Ja, so könnte man es auch sagen. Ich kann dir auch erzählen, also ich kann dir auch sagen, warum. Im 18. Jahrhundert hat man dokumentierte Exhumierungen in Serbien vorgenommen, an Gräbern. Und da ist dann halt aufgefallen, dass die Leichen sehr frisch wirkten. Die hatten zum Beispiel Blut im Gesicht und verlängerte Fingernägel. Das sind ja alles natürliche Prozesse bei der Verwesung. Aber
ja,
wie halt.
Wusste man damals nicht.
Genau, ne, wusste man es halt damals nicht. Und damit hat man das als Beweis für Vampirismus gelten lassen. Und gleichzeitig.
Ist auch logisch.
Ja, natürlich. Das,
du,
das ist ja das. Ne? Deswegen entstehen ja auch Mythen und Legenden. Das, ne, das Unfassbare, das Ungreifbare, was man nicht erklären kann.
Erklärbar zu machen.
Dafür werden dann ne, solche Dinge genutzt. Und genau wie beim Werwolf hat man auch hier den Vampir genutzt, um Erklärungen zu finden, wie für Epidemien, wie zum Beispiel Tuberkulose, die Pest oder auch Tollwut sogar. Und dann hat man natürlich den Vampir verantwortlich gemacht für Tod und Krankheit, der über ganze Familien dann hergezogen ist. Ne?
Ja.
Und jetzt kommen wir zum Vampir von heute, Twilight und so. Also der erste Dracula war von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Bram Stoker.
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 Bram Stoker.
Und da habe ich ein L dazwischen. Bram Stoker, genau. Und er hat den typischen Vampir, so wie man ihn heute halt kennt, geformt und romantisiert. Ne? Und da ist auch der Vampir erst charmant geworden, intelligent, unsterblich, ne? Lust.
Verführerisch,
genau, Blutlust und so. Also wieder popkulturmäßig aufgepäppelt, sage ich mal. Ne?
Aber er hat nicht geglitzert, das wollen wir klarstellen. Geglitzert hat nur Edward.
Ja, das stimmt. Wobei, da ist ja auch der Werwolf eigentlich nicht böse, ne? Wenn es so siehst. Nee. Also da werden ja beide beide Typologen da romantisiert ein bisschen, ne?
Ja.
Und vermenschlicht auf jeden Fall. Ja, ja, und da haben wir auch halt wieder Realität versus Supernatural. Gibt es halt auch wieder ein paar Unterschiede, ne? In der Realität, wie gesagt, war es halt Zeichen für Tod und Krankheit oder körperlichen Verfall nach dem Tod. Verwesung, wie auch immer du das nennen willst. Und in Supernatural ist der Vampir halt ein körperliches Raubtier, ne? Das auch mal menschlich war. Auch hier ist ja der Ursprung das Alpha, was vom Eve geschaffen wurde. Und in Supernatural ist Blut halt Überleben, ne? Hunger. Hier geht es nicht um Morden aus Spaß, sondern eigentlich ja auch aus Instinkt, um zu überleben.
Aber das hast du beim Vampir ja immer, dass der Blut braucht, um zu überleben. Das ist ja nicht nur bei Supernatural so.
Ja, aber erst wieder, wir sind ja wieder bei der Popkultur. Davor war der Vampir ja keine eigenständige körperliche Person.
Ach so, meinst du, ja.
Ja? Sondern eine Erklärung für die eben genannten Punkte.
Ja, richtig.
Genauso war der Vampir ja, wenn du da jetzt nach dem gehst, was du sagst, Einzelgänger. Auch bei Dracula war er ja eigentlich Einzelgänger. Ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen, aber ich erinnere mich, dass er alleine war, ne?
Ja.
So. Und in Supernatural ist er halt wieder.
Schloss.
Genau. Und in Supernatural ist halt wieder dasselbe wie bei den Werwölfen auch, ne? Die leben in Nestern, nicht alleine. Sie haben Hierarchien und sind Teil von was Größerem halt, ne?
Ja.
Was halt in der echten wieder, Welt, genau.
Ja, wurde wieder supernaturalisiert.
Genau. Wobei, ja, doch, da würde ich sagen, hat Supernatural ja schon mit, wobei, gut, wenn du jetzt Twilight nimmst, da sind sie ja auch in, da sind das da auch Nester? Ich glaube, da sind es einfach nur Familien, Clans, ne?
Familien, ja. Aber bei Vampire Diaries waren das ja auch keine Einzelgänger.
Ich habe Vampire Diaries nie gesehen.
Solltest du.
Ich kann, ich habe mir alle.
Solltest du. Was heißt hier, Guckst dir an.
Ich habe mir alles von Twilight angeguckt, alle Filme. Ich fand sie auch nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, Vampire Diaries, das reizt mich so überhaupt nicht, das zu gucken. Absolut nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal. Meine Tochter hat es geguckt. Das ist mir halt schon zu sehr Romantisierung, Teenie und
ja,
Liebe.
Ja, aber trotzdem, und, die ganze Geschichte ist toll.
Der Vampir ist gruselig.
Ach so, ja.
So, ja. Und das ist das halt wieder, ne, was wir gerade gesagt haben. In der Mythologie steht das Blut ja sinnbildlich für Lebensraub. Und bei Supernatural ist es halt Nahrung, Hunger, Sucht.
Überleben.
Ja. Merkst es ja, wenn die das Herz pumpen hören, dann kriegen die ja, dann geht denen ja schon einer ab. Ja. Deswegen finde ich auch hier gibt's halt wieder eine Verschiebung, ne? Die Angst vom Tod wird zur Angst von Abhängigkeit und die Entscheidung, ihr halt nachzugeben, ne? Weil auch der Vampir hat meiner Meinung nach ja die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Hier ist das beste Beispiel Benny, ne? Der trotz allem, dass er ein Vampir ist, versucht, Mensch zu bleiben und es eigentlich hasst, ein Vampir zu sein.
Ja.
Und deswegen denke ich, genau wie beim Werwolf, hat auch der Vampir, bei Supernatural natürlich,
eine Wahl.
Eine Wahl. Und kann ein Gewissen haben. Auch hier kann man sich halt wieder die Frage stellen, ne? Täter oder Opfer, ich glaube, das entscheiden die selbst. Und ich finde, der Vampir, wenn wir jetzt mal von allen Monstern, die man so kennt, die es so gibt, ausgeht, ja, finde ich, ist der Vampir das einzige Monster, das wir nicht fürchten, sondern das wir bewundern. Wenn wir jetzt auch auf Twilight und so ausgehen, ja.
Ja, weil wir halt das romantische Bild im Kopf haben und ewiges Leben und was weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich war schon immer Vampir-Fan. Ich war schon immer fasziniert von Vampiren.
Aber Romantik und ewiges Leben und dafür andere Menschen töten und denen das Blut aussaugen. Also, das ist schon traurig, dass wir sowas bewundern eigentlich, ne? Schon ein bisschen makaber.
Irgendwas muss man ja essen.
Ja. Ja, das stimmt. Aber dann frage ich mich, also das frage ich jetzt dich, warum glaubst du denn, romantisieren wir ausgerechnet das Monster, das von uns lebt?
Ich denke einfach, das kommt daher, wie dieser Vampir dann irgendwann dargestellt wurde. Weil er ja, also gerade bei Bram Stoker, der ist ja er verliebt sich ja unsterblich in eine, die aussieht wie seine verstorbene Ehefrau, von deren Tod er sich nie erholt hat.
Ja.
Und sein Ziel ist es halt, das Mädel zu kriegen und die Ewigkeit mit ihr zu verbringen. Und das hat ja schon so ein bisschen was Romantisches. Findest du
ja,
nicht?
Ja, okay, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Olli wäre jetzt ein Vampir und wäre unsterblich in dich verliebt. Also ist er ja, hoffe ich. Und aber er will die Ewigkeit mit dir verbringen. Und du weißt, der Preis dafür ist die Ewigkeit, aber auch, dass du töten musst, um zu überleben. Würdest du es machen, aus Liebe?
Ja.
Echt? So ich? So schnell beantwortest du das?
Wobei, also ich wäre, glaube ich, ein bisschen ich wäre ein bisschen mehr Sammy wieder, weil ich würde dann erstmal abwägen, klar, Ewigkeit mit ihm verbringen, das wäre natürlich super.
Aber der Preis.
Aber, ja, und vor allem hat man nicht irgendwann auch mal die Schnauze voll von der Ewigkeit. Also jetzt nicht auf ihn bezogen, sondern auf die lange Zeit an sich.
Ja. Und genau das, lass mal das Töten weg. Die Ewigkeit, will man das? Weißt du, wir sagen immer, ja, nee. Also ich würde schon ewig leben, aber leb mal ewig. Mach mal 2.000-3.000 ja, Jahre.
Hab ich noch nicht.
Ja,
sag aber, dir dann Bescheid. Ja? Nee, ich verstehe aber, was du meinst. Ich verstehe deinen Punkt. Und ja, das macht das Ganze dann. Also der romantische Aspekt ist eben, dass ich da mit Olli die Ewigkeit verbringe.
Klar.
Das Drumrum ist dann aber halt wieder das etwas Schwierigere, wo man wirklich tatsächlich richtig drüber nachdenken müsste, ob man das dann wirklich eingeht.
Ja. Eine moralische Frage.
Mhm. Ja. Ja.
Ich habe dir gesagt, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ich wollte dich ein bisschen aus der Reserve locken, aber.
Ist ja irgendwie gut so.
Ja, okay. Hab ich. Ja, damit bin ich mit dem Vampir durch, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast.
Nee. Schublade auf.
Schublade auf. Okidoki.
Schublade zu.
Und jetzt kommen wir bestimmt zu einem Monster, was du nicht magst, habe ich beim letzten Gespräch rausgehört.
Ja, nicht so doll.
Den schönen Djinns. Abseits von Supernatural, was ist denn für dich ein Djinn?
Ja, wie bei Aladdin aus der Flasche. Hm. Das ist ein Geist, dem du deine Wünsche sagst und der erfüllt sie dir.
Da sind wir wieder bei der Popkultur.
Genau.
Weißt du denn, woher der Ursprung kommt? Also des Djinns, die Mythologie und die Sagen?
Ich würde tippen aus dem Orient, da die Ecke.
Also tatsächlich stammt der Djinn aus der vorislamischen und arabischen Mythologie. Mhm. Er ist sogar im Koran verankert, aber dazu gleich. Aber in der Mythologie ist der Djinn eigentlich ein Naturgeist, der verantwortlich auch gemacht wurde für Krankheiten, Wahnsinn und Unglück. Manchmal wurde er auch als Schutzgeist gesehen. Er war Bewohner von Wüsten, Ruinen, Höhlen oder feuchten Gebieten, wie sogar Badehäuser.
Aha, okay.
Ja, da habe ich auch gestaunt. Badehäuser.
Wow. Richtig geil.
Ja.
Der Spanner.
Er war zum Beispiel, also im christlichen Sinne war er auch kein Dämon, sondern eher ein unsichtbares Wesen neben den Menschen. Wobei es im christlichen Glauben den Djinn so in der Form eigentlich gar nicht gibt. Wie gesagt, der Djinn kommt eigentlich aus dem Koran. Im Koran ist der Djinn sogar Teil der Schöpfung. Der hat sogar eine eigene Sure, ich glaube 27. Der Djinn lebt nach eigener Moral und in eigenen Gesellschaften. Laut Koran wurde er aus rauchlosem Feuer geschaffen.
Aus rauchlosem Feuer?
Ja.
Das muss ja auch
sein. Feuer alleine wäre ja langweilig. Man muss das ja ein bisschen dramatisieren.
Dramatisieren.
Genau. Und Djinns haben einen freien Willen besessen. Djinns konnten gläubig oder auch ungläubig sein. Also die haben wohl auch, also wie gesagt, es kommt ja aus der arabischen Welt und im Koran steht wohl auch, dass also der Djinn selber entschieden hat, ob er gläubig oder ungläubig ist. Also die haben auch Allah angebetet oder halt eben nicht. Ne? Dann waren sie natürlich dem Teufel zugetragen. Sie haben halt eigene Gemeinschaften. Ne? Sie sind keine Dämonen, sondern ja eine zweite unsichtbare Spezies. Die koexistieren zwischen Engeln, Dämonen und den Menschen. Und dann erst.
Also, wenn du jetzt sagst, eigene Gesellschaften, hattest du gesagt, ne? Mhm. Also, die haben quasi auch zusammengelebt mit anderen Djinns.
In eigenen Familien, die haben Kinder gekriegt,
okay.
die haben auch geheiratet. Also, laut.
Also, die waren quasi wie die menschlichen Familien, nur unsichtbar und halt mit ihrer Gabe.
Genau. Sie konnten sich wohl auch zeigen in späteren gelehrten Schriften und was weiß ich, kam dann wohl auch, dass die, also man hat auch geglaubt, dass die Menschen körperlich besessen machen konnten. Und so hat man dann psychische Krankheiten, Lähmungen und sowas versucht zu erklären.
Ah ja, okay.
Ja. Und dann natürlich in der Popkultur hat man, wie auch immer aus dem Nichts, den Djinn dann in eine, ja, in einen wunscherfüllenden Geist in einer Lampe dargestellt. Ne? Bestes Beispiel ist hier natürlich Aladdin, die dir Wünsche erfüllen. Die,
oder die bezaubernde Genie.
Genau, ja, genau. Das war auch, ja. Ja, ja. Die hat doch immer mit den Armen so und dann tick und dann.
Genau, genau.
Stimmt, ja. Ich glaube, die war mal auf der Comic-Con in Dortmund letztes Jahr. Letztes Jahr, glaube ich, ja. Letztes oder dieses Jahr. Ja, und halt, ne, der Djinn in der Popkultur ist halt nicht frei, sondern erst, wenn ich als sein Herrscher ihm das, die Freiheit wünsche, mit einem meiner Wünsche halt, ne.
Ja. Würdest du ihn jemals frei wünschen?
Ich sag mal so. du kannst ja eh nicht mehr Wünsche wünschen, als du hast.
Ja, stimmt. So. Da musst du halt überlegen, ob der letzte Wunsch, ob du den egoistischerweise für dich nimmst oder ob du dem, der dir so viel Gutes getan hat, die Freiheit schenkst.
Ja, genau, das ist halt die Frage, ne? Also, wenn du die, ich sag mal, wenn du deine zwei Wünsche weise und vernünftig wählst, was spricht denn dagegen, den armen Kerl dann da aus seiner Flasche zu holen? Vielleicht ja, bleibt er ja, vielleicht ist er ja auch dein Freund, so wie bei Aladdin, ne?
Es sei denn, dir fällt dann doch noch ein Scheiße. Dieser eine dritte Wunsch, der müsste jetzt eigentlich noch sein.
Ja, wobei, ich weiß, du wirst jetzt wieder lachen, aber wir sind wieder bei Akte X. In Akte X gibt es auch eine Folge, wo die einen Genie finden, die auch drei Wünsche erfüllt. Aber die Wünsche gehen halt immer schief. Und sie sagt dann halt später, das Problem bin nicht ich, sondern das Problem ist, wie die Leute sich etwas wünschen. Weil sie es nicht genau genug spezifizieren, so, weißt du? Was hat er sich gewünscht? Er hat sich ein Boot gewünscht. Und auf einmal hat er da in seinem Trailerpark ein Riesenboot. So, was aber in dem Wunsch ja nicht mit drinne war, so ein Boot kostet Geld. Steuern, dafür brauchst du einen Schein und. Und das hat er natürlich nicht gehabt. Also hat er es versucht zu verstecken und hatte Panik, dass ihn die Steuerbehörde. Ne? Also der Genie kann auch scheiße sein, wenn es um Wünsche geht. So, und wenn der so ist,
das hat dann, der Spruch.
Ne?
Das hat der Spruch, careful what you wish for.
So ist es. Ja, und damit sind wir halt auch wieder bei Realität versus Supernatural, ne? In der Realität sind sie halt unsichtbare Geisterwesen, in Supernatural sind es halt physische Monster. Ja. Ich kann mich nicht dran erinnern, gab es einen Djinn, der gut war?
Nee. Nee. Ne? Nee. Weil die leben ja quasi davon, dass sie jemanden in seine absolute perfekte Traumwelt geleiten.
Ja, später hast du ja auch noch welche, die dich in Albträume leiten und sich von der Angst, ne?
Ja, davon ernähren. Aber eigentlich ernähren sie sich ja dann, wenn du aus der Welt nicht mehr rauskommst, wo dann ja auch keiner mehr raus will, weil das ja alles so toll und schön ist. Vom Blut, ne? Ernähren ja. Die sich?
Ja.
Ja, bis du dann halt leer bist und dann ist vorbei.
Ja, und deswegen, ne? In der Realität waren sie ja moralisch ambivalent. Sie konnten ja frei entscheiden. Und in Supernatural sind sie ja rein räuberisch. Also nur aus dem einen Zweck halt, ne?
Ja.
Sie sind auf jeden Fall keine eigenständige, also sie sind ja schon auch eine eigenständige Spezies in der Mythologie wie auch in Supernatural. Nur in Supernatural sind sie ja halt auch wieder geschaffene Monster von Eve, ne? Da gibt's aber meiner Meinung nach jetzt nicht so wie beim Werwolf oder beim Vampir, dass ein Djinn einen Menschen zu einem Djinn macht, ne? Also kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Nee.
Also hat man auf jeden Fall noch nie
nee.
Mitgekriegt, sowas, ne? Wie die sich fortpflanzen. Wahrscheinlich durch den natürlichen nee. Akt, ich weiß es nicht.
Mich jetzt auch, obwohl, warte mal, war da nicht mal was mit einem Kind-Djinn?
Ja, von nee, das mit Crowley da, wo die da die Alphas rauslocken wollten? War das da? Ich muss unbedingt mal wieder durchgucken. Ey, da geht zu viel verloren, ja, wenn man es lange nicht guckt. Das ist. Also wir können auf jeden Fall, denke ich, festhalten, dass, ne, der Djinn in der Realität eher eine moralische Herausforderung ist und in Supernatural einfach ein parasitärer Illusionsjäger.
Ja.
Der lebt ja eher von der Illusion des Menschen, ne?
Und dann vom Blut.
Tja, jetzt hatten wir, ich sag mal, jetzt hatten wir ein Monster, das wütet, ein Monster, das seinen Hunger stillen muss und ein Monster, das dir wilde Träume beschert. Was würde dir denn mehr Angst machen? Ein Monster, das dich angreift oder eines, das dir genau das gibt, was du brauchst? Also in dem Sinne jetzt deinen schönsten Traum, den du ja quasi leben darfst, bis du tot bist. Unwissentlich.
Ja gut, du merkst ja gar nicht, dass du da reinrutschst. Von dem her hättest du da natürlich auch keine Angst, weil alles toll ist, wo du gerade bist.
Ja, aber die Frage ist ja, warum bist du nicht in Wirklichkeit dort? Also der Djinn schenkt dir ja keine Wünsche, sondern er schenkt dir eigentlich das, wovor du wegläufst.
Ja, aber das ist ja dann schön. Warum soll ich dann davor Angst haben?
Wärst du nicht misstrauisch, also Angst, auch wenn du nicht weißt, dass du träumst?
Ja, aber du raffst du, dass du träumst, wenn du da drin bist? Kapierst du das?
Denke ich nicht. Ja. Irgendwann vielleicht?
Ich denke nicht, dass du da drin dann denken kannst, huch, das ist jetzt aber seltsam, dass das alles so schön ist. Ich will hier wieder raus, das ist bestimmt seltsam. Nicht ganz koscher, also glaube ich jetzt nicht.
Also wenn du die Wahl hättest, würdest du sagen, dann nimmst du lieber das Monster, das dir gibt, was du brauchst.
Also sagen wir es so, du hast ja gefragt, vor welchem Monster ich Angst hätte. Und das wäre der Werwolf. Mit dem Vampir würde ich, glaube ich, klarkommen.
Weiß mich, weiß mich.
Aber vom Werwolf hätte ich schon Schiss.
Ja, ich glaube auch so nachts bei Vollmond mit so Fangzähnen vor dir am Fenster, das wäre schon übel. Ja.
Überleg mal, der reißt dich da auf den Boden und du siehst diese Zähne und oh nee. Und
du weißt, er frisst dich
dann
gleich.
Dann lieber, hallo Vampir, hier bitte einmal rein, beißen.
Dann würde ich lieber den Djinn nehmen, weil den siehst du nicht kommen. Es passiert ja ohne, dass du es mitgriffst. In der Regel.
Ja, aber deswegen kannst du auch keine Angst davor haben. Deswegen hätte ich vor dem Djinn keine Angst, sondern vor dem Werwolf, und mit dem Vampir würde ich klarkommen. Der dürfte mich auch beißen, dann wäre ich halt Vampir.
Der romantisiert erst wieder. Okay, weg vom Vampir, weg vom Djinn. Hast du noch was zum Djinn? Ich weiß, du magst ihn nicht.
Nö,
ich
pack ihn weg.
Okay, ich pack ihn weg. Ja, Pascal. Letzte Monster für heute, meinerseits. Hast du schon mal ein Gespenst gesehen?
Ich glaube nicht.
Mhm. Das Gespenst was ein Gespenst in Supernatural ist, ist dir ja bewusst, ne? Es war echt schwierig, weil ich habe das Monster mit Absicht genommen, weil das Gespenst in Supernatural ja was ganz anderes ist, als womit wir es verbinden würden in, ich sag mal, den Mythen und Sagen, die wir so als Kinder, als Erwachsene halt so kennen, ne? Casper.
Ja.
Zum Beispiel.
Uibu.
Ne? Uibu. So. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, okay, wir haben ja eigentlich, also ich zumindest, habe nie einen Unterschied gemacht zwischen Geist oder Gespenst. War für mich eigentlich immer das Gleiche. Wobei ja, wenn du es bildlich siehst, ist ja ein Gespenst immer weißes Bettlaken und huscht durch den Raum, ja? So. Damit du aber das Gespenst erklären kannst, musst du halt auch den Geist kennen.
Weil
Geist und Gespenst gehen Hand in Hand, ja?
Ist auch wieder romantisch?
Das kannst du sehen, wie du willst. Auf jeden Fall beißen sie nicht. Also eigentlich könnte man eigentlich sagen, Geister sind unsichtbar. Geister können gut, böse und neutral sein. Und das Gespenst entsteht erst aus einem Geist, in dem es sichtbar und böse wird. Verstehst du?
Ja, interessant. Das habe ich so noch gar nie betrachtet.
Ja? Also man muss den Geist erklären, um das Gespenst zu verstehen. Ne? Geister gibt's ja, also es gibt ja verschiedenste Arten von Geistern in Mythen und Sagen. Zuerst einmal sind Geister ja, die hängen ja zwischen der Welt der Toten und der Lebenden. Also so, die haben ja so eine Brücke, sag ich mal. Ne? Die können ja zwischen, oder hängen da so zwischen, so, keine Brücke. Die hängen ja zwischen den Welten. Und Geister sind natürlich der typische Versuch, unerklärliche Dinge zu erklären, klar.
Ja.
Ja. Und so hat man auch schon in der frühesten Geschichte Geister gesehen. Naturgeister, ne? Die an bestimmte Orte oder also an die Natur gebunden sind oder an die Seele der Natur, zum Beispiel an Bäume oder Pflanzen. Es gibt Schutzgeister, die schon bei Schamanen und sowas, ne, genutzt werden, die dich ja beschützen und dir Glück bringen sollen, solange du rituell und sittenhaft alles einhältst, was die Geister ja immer so besänftigt. Es gibt Totengeister, die Verstorbene begleiten ins Jenseits oder, ne, den bevorstehenden Tod ankündigen, aber die tun ja nie was. Das sind ja eigentlich, sag ich mal, in dem Sinne
gute,
positive Wesen, die man aber nicht sehen kann. Ja? Man nimmt sie nur wahr. So. Wenn jetzt aber ein Geist, da wären wir jetzt schon wieder fast bei Supernatural, ein Geist nimmt, der unerledigte Angelegenheiten hat, Reue, Rache, sowas halt, dann wird er zu einem Gespenst. Und dann nimmt er halt auch eine sichtbare Form an, ne? Er spukt, zeigt sich durch Geräusche, Bewegungen, Bewegen von Gegenständen oder durch Erscheinungen halt. Dann ist es erst ein Gespenst.
Ah ja.
Also ein Geist ist quasi unsichtbar und das Gespenst ist der sichtbare Geist, wenn er ja noch was zu erledigen hat hier auf Erden.
Also das Gespenst ist ein ausgelernter Geist quasi.
Genau. Und also in der Popkultur würde ich jetzt sagen, wenn wir jetzt vom Bösen ausgehen, wäre das Gespenst ja sowas wie ein Poltergeist.
Ja, ja? Hätte ich jetzt auch gesagt.
Und deswegen habe ich das Gespenst auch genommen, weil Supernatural hat Gespenstern ja eine völlig neue und eigene Physiologie gegeben. Das Gespenst in Supernatural hat ja absolut nichts mit dem Gespenst zu tun, so wie wir es halt jetzt gerade erklärt haben, sondern dort ist es halt, ne, eine körperliche Kreatur. Sie ist ja sogar biologisch, sag ich mal, erklärbar, weil sie sieht ja eigentlich aus wie ein Mensch.
Ja.
Ne? Sie jagen aktiv und nicht aus Rache oder aus Reue oder was auch immer. Sie ernähren sich von Gehirnflüssigkeit. Yummy.
Aber richtig physisch sind die ja auch nicht. Das sind ja auch nur sichtbar gewordene Geister.
Ja, aber sie sind ja schon, also unter einem Geist verstehst
du. Sie sehen aus. Sie sehen aus wie ein Mensch, also nicht wie ein Bettlaken oder so.
Ja, genau. Aber, also. aber selbst wenn du ein Gespenst siehst, Gespenster in der Mythologie oder in Sagen sind ja mehr so durchsichtig, weißlich.
Ja, das stimmt.
Sowas halt, ne? Und das Gespenst bei Supernatural, das siehst du ja. Das ist ja, das sieht ja aus, als würde es in Fleisch und Blut vor dir stehen.
Mhm.
Hier, die Alte da in dem, was war das, Irrenhaus?
Ja.
Oh. Pudding. Ja. Ja, und der hinterlässt halt ausgetrocknete Gehirne, ne? Also, ja, wie gesagt, in den Sagen ist es halt so, dass der Geist oder das Gespenst halt jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, okay,
okay, Akte zu.
Nein, also in den Mythen und Sagen bleibt der Geist, das Gespenst ja aufgrund von Emotionen, sage ich mal, hier stecken, wie auch immer.
Richtig.
Und bei Supernatural
unerledigte Aufgaben.
Richtig.
Liebe, Verzweiflung.
Ja, und in Supernatural ist es halt ein Monster, das tötet, um sich zu ernähren von Gehirnen. Ja. Aber jetzt gibt's ja so viele Gespenster, auch liebe Gespenster und gute Gespenster und böse. Und also wenn du dir ein Gespenst aussuchen könntest, welches würdest du denn bevorzugen, wenn es real wäre?
Ja, ein gutes.
Ja, aber welches? Und warum? Jetzt sag nicht Casper. Jetzt stell dir mal vor, du hättest Casper bei dir den ganzen Tag zu Hause rumlaufen.
Nee,
und seine, drei bekloppten Brüder da noch. War doch drei, ne?
Hui. Huibu, weil der ist genauso tollpatschig wie ich. Das könnte ganz lustig werden.
Toll. Und du darfst den ganzen Tag den Dreck wegräumen.
Gesundheit. Unser Kater hat gerade genießt. Gesundheit.
Miauchi.
Miauchi.
Ja, deswegen finde ich das.
Und du?
Ich? Boah.
Welches Gespenst?
Kennst du Slimer?
Echt? Warum?
Ich esse auch gerne.
Ja, gut.
Wir könnten den ganzen Tag zusammenmampfen. Ich würde sagen, hier, Meckes, ab in die Küche, hol uns zwei Big Macs. Wahrscheinlich würde der Big Mac gar nicht ankommen, weil er den vorher schon verputzt hat, nee. Aber ein Versuch ist es wert. Ich liebe Ghostbusters, also die beiden alten Filme, ich liebe die einfach. Ich könnte mir die immer wieder angucken. Wobei da Slimer ja gar nicht so rüberkommt, wie zum Beispiel in den Cartoon-Serien. Da ist er ja fester Bestandteil in jeder Folge.
Da habe ich jetzt nicht so den Bezug zu.
Hast du keine Kindheit?
Ich war damals schon fast am Autofahren, wo deine Kindheit war.
Ja, hast auch wieder recht. Ich vergesse manchmal, dass du älter bist als ich.
Ja.
Also ich würd sagen, das Gespenst in Supernatural hat zwar, also wenn wir jetzt von der Realität her gehen, hat das Gespenst seine Bedeutung verloren, aber seinen Schrecken beibehalten.
Ja, wobei ja bei in Supernatural gibt es ja nicht nur dieses eine Gespenst. Da gibt es ja auch andere, die jetzt sich nicht von Hirnen ernähren, sondern die halt auch einfach nur rumspuken, weil sie noch irgendwas zu erledigen haben.
Ja, aber das sind ja Geister.
Ach so, ja. Okay.
Das sind ja in Supernatural sind das ja Geister. Deswegen
aber die sind ja nicht unsichtbar.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, Geister sind unsichtbar.
In der realen Welt. Laut Sagen und Mythen oder laut Erklärung, was ein Geist und was ein Gespenst ist. Ja. Aber in Supernatural sind die Geister die Rachsüchtigen, die sich zeigen. Und Gespenster sind ja eine völlig eigene Spezies in Supernatural.
Ja. Ja, so macht Sinn.
Deswegen habe ich mir das Gespenst halt rausgesucht, verstehst du? Ja. Ja. Also.
Käpsele.
Ich pack mal die Akte weg. Ich denke, dazu gibt es auch nichts mehr zu sagen. Abschluss, also zum Abschluss würde ich dann noch sagen, dass Monster sind keine Fantasie in der realen Welt, sondern sie stehen in der Realwelt ja eher für Antworten auf Angst, Kontrollverlust, Krankheit, Sehnsucht, Romantisierung, Tod, Wahnsinn, ja. Und die Mythen versuchen das ja zu erklären. Und Supernatural hat das meiner Meinung nach halt strukturiert, ne? Der hat dem Ganzen halt einen festen Boden gegeben, je Mythos, je Sage, und hat dem Ganzen einen Stammbaum gegeben quasi, ne? Ein Ursprung.
Ja.
Ja, in der Realität hast du ja viele Ursprünge, die sich mit der Zeit immer wieder gewandelt haben. Und in Supernatural haben halt alle ihren eigenen Ursprung. Sei das jetzt Eve oder halt verlorene Seelen, die sich, ne, die nicht loslassen können oder. Warum meinst du, funktioniert das in Supernatural so gut, dass man von Mythen und Sagen so ein bisschen abschweift und sie ja anders darstellt als. Ja, Realität ist ja immer das falsche Wort, aber ne, du weißt, wie ich meine. Weit ab von dem, was sie eigentlich sein sollten, laut Überlieferung.
Ja, ich würde einfach mal sagen, gerade in Supernatural, da leben die Monster halt von diesen Übertreibungen. Ich meine, Sam und Dean, die müssen ja auch mit was Richtigem was zu tun haben. Also, ne, so ein schwaches Wölfchen oder Geistchen oder Vampirchen, die brauchen da schon richtig krasse Gegner. Und deswegen werden die da vielleicht nochmal ganz anders oder nochmal viel brutaler und stärker dargestellt als eh schon.
Ja, ich finde halt, dass die Serie behandelt die Mythen halt nicht wie Aberglauben, sondern wie Geschichten.
Die gibt's wirklich.
Genau,
die sind also einfach da.
Genau, wie
Geschichten. Gehört zum normalen Leben dazu, nur sieht sie halt nicht jeder.
Genau, Geschichten, die aus einem realen Bedürfnis halt entstanden sind, ne? Jedes Monster hat halt seinen Ursprung. Und trotzdem finde ich, dass Supernatural sich über die, ich sag mal, die Mythen nicht lustig macht, sondern sie modernisiert, neu ordnet, ihnen Regeln gibt.
Ja.
Weil, ne, alle halten sich ja irgendwie an ihre Regeln. Und trotzdem wird den Monstern ja ihre, ich sag mal, ihre Dunkelheit nicht genommen. Ihr Schauer, ihr das Gruseln. Ne? Sie sind ja trotzdem auf ihre Art böse, gruselig, bringen Dunkelheit mit. Ein Werwolf ist nicht einfach ein Effekt, sondern der Werwolf bleibt ja eigentlich ein Mensch, der sich selbst verliert. Würde ich jetzt so sagen, ja. Und der Vampir zum Beispiel, da sind wir wieder, ist kein romantisches Fantasiewesen, sondern es ist eine eigene Spezies, die Hunger leidet, abhängig ist von den anderen Vampiren und halt sich der Kontrolle wiederzieht, ne, und dem Drang nachgibt, halt zu töten, um zu überleben. So.
Ja, Supernatural geht da an die Sache mehr ran wie Sam. Also die beleuchten die Monster von allen Seiten.
Genau.
Ne? Also von dem Menschlichen etc.
Genau.
Also man lässt nicht nur man gleich lässt automatisch die
Monster auch menschlich sein, ja.
Genau, die sind nicht automatisch gleich böse, sondern da wird dann eben auch die Menschlichkeit noch hervorgehoben. Und beim einen bleibt sie da, beim anderen eben nicht.
Ja, und da finde ich es halt wieder unfair von Gott, dass auch die Monster, die sich dagegen entscheiden, Monster zu sein, ja, dass sie trotzdem ins Fegefeuer geschickt werden.
Ja gut, das musst du mit Gott klären.
Ja, auch da, ich meine, hat jetzt gehört jetzt so nicht zum Thema, aber auch da zum Beispiel, das Fegefeuer ist ja in Supernatural der Ort, wo Monster hinkommen. Ja? Ja. Mensch, gut und böse, Himmel oder Hölle, alle Monster gehen ins Fegefeuer. Lass mich jetzt bitte nicht die strenggläubigen Christen auf mich losgehen, aber im Christentum, meine ich, ist das Fegefeuer eigentlich ein Zwischenort, an dem du Buße tun kannst, um doch noch den Weg in den Himmel antreten zu dürfen. Das wird ja ein bisschen klarer, als Castiel da im Fegefeuer sitzt und sagt, er hat Buße getan. Und ich meine, so ist das Fegefeuer in Wirklichkeit. Also eigentlich kein Ort für Monster, sondern für den Menschen selber, der vielleicht Fehler im Leben begangen hat, um dort Buße zu tun, um sich doch noch den Weg in den Himmel zu ebnen. Ja. Aber ja, ich glaube, wir brauchen Monster einfach, weil sie einfacher sind, um unerklärliche Dinge zu erklären. Dinge einem Namen zu geben und etwas in die Schuhe zu schieben, was nie gesehen wurde oder ja nicht greifbar ist, macht es einfacher, Dinge zu erklären, die halt nicht anders erklärt werden können. Und zum anderen vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, bei einem Gespenst oder bei einem Geist, jetzt gehen wir vom Gespenst weg, bei einem Geist, der macht dir Angst, der will nichts zerstören, der trägt nichts mit sich rum, aber er bringt dich zum Handeln. Ja, wenn du weißt, in dem Haus spukt's, gehst du da nicht hin. Also
normalerweise.
Genau, also Mythen und so sind auch immer so eine kleine Warnung, um Menschen von etwas abzuhalten. Es nicht zu tun. Geh nicht abends in den Wald, da ist der Werwolf oder ne, sowas. Oder geh nicht in das Schloss, da spukt's oder wie auch immer. Und ich glaube, deswegen erzählen wir uns bis heute solche Geschichten. Nicht um das draußen, um nicht um das Dunkle draußen zu verstehen, sondern um uns zu erinnern, so unsere Urängste, wovor wir uns fürchten sollen, um uns vielleicht in Sicherheit zu wiegen. Weiß nicht. Weil, ich sag mal, solche Geschichten erzählt man ja heute noch seinen Kiddies, ne? Hat ja, ja einen Grund.
So sind ja auch, daher gibt's ja auch die Märchen. Weil die Märchen da immer, Entschuldigung, eine Warnung mit sich bringen oder irgendeine Moral eben, ne, wo die Kinder was draus lernen können und das auch wirklich übelst gruselig zum Teil erzählt. Ich meine, ja, erzähl doch mal einem dreijährigen Kind, dass Gretel eine Hexe in den Ofen schmeißt, damit die bei lebendigem Leib verbrennt. Also, weißt du, Märchen sind eigentlich brutal.
Deswegen, ja, und aber es steckt ja auch eine Message dahinter. Geht nicht mit fremden, geh nicht mit fremden Menschen mit. Ja,
zum Beispiel, friss nicht so viele Süßigkeiten.
Ja, genau, so, ja. Also, ich glaube, mit
hast du nicht gelernt draus, ne? Ja, hast du nicht draus gelernt?
Nein, meine Tüte Süßigkeiten ist noch hier. Ja.
Sagte er und stopfte sich eins in den Mund.
Ich denke, damit können wir die Akte beiseite legen und können uns dem Community-Teil widmen. Euren Einsendungen. Wir wollten von euch wissen, welche Monster besonders verstörend für euch waren und warum. Da sind so ein paar Einsendungen gekommen. Die meisten tatsächlich auch immer das so mit dieselben Monster genannt. Zum einen ist der Form.
Darf ich geben, was das Top-Monster ist?
Ha.
Also eins der Top-Monster, denke ich, ist der Wendigo.
Tatsächlich habe ich den Wendigo hier drinne, ja. Ja. Okay. Aber es ist sogar ein Monster hier drinne, da würdest du nicht mitrechnen. Zum einen haben wir den Formwandler.
Mhm. Ja, gruselig.
Gruselig, eklig, unberechenbar. Da man halt nie unterscheiden kann zwischen Realität und Kopie. Ne? Du weißt halt nie, wer wirklich vor dir steht. Außer du guckst.
Und die Haut, die Hautberge, die Schleimigen, die der dahinter lässt.
Ja. Auch dazu, also zu den Einsendungen, habe ich mir mal so ein paar Notizen gemacht und immer was dazu geholt. Was meinst du, ist denn der bekannteste Formwandler, den es gibt? Stille?
Ja, absolute Stille.
Kommt aus der nordischen Sage. Ist der Bruder von Thor. Ja, Loki. Loki. Erzähl.
Ah, Loki.
Ja, Loki ist tatsächlich einer der, also mit der bekannteste Formwandler, den man halt kennt, ne? Aus der nordischen Mythologie. Im Japanischen gibt es einen Formwandler auch. Warum lachst du jetzt?
Du hast gesagt, im Japanischen. Das fand ich gerade ein bisschen lustig.
Ja, kennst du nicht Japan?
Nee. Sollten wir mal hinfahren.
Japan, ja. Da ist Tokio.
Ah, okay.
Also im Japanischen sagt man Füchsen, Marderhunden und Katzen nach, dass sie menschliche Gestalt annehmen können. In Nordamerika gibt es die Skinwalker, kennt man ja auch aus Supernatural. Mhm. Und auch dort haben wohl Hexen Tierhäute getragen, um die Form und Kräfte der Tiere anzunehmen. Der bekannteste Formwandler im Griechischen war Zeus. Der hat sich in Stier oder Schwan verwandelt, um Sterbliche zu verführen. So muss wahrscheinlich Herkules entstanden sein.
Womöglich.
Und in Europa tatsächlich der bekannteste Formwandler, der Werwolf.
Gucke, da ist er wieder.
Ne? In Supernatural ist es einfach, sieht man eigentlich, hat der Formwandler eigentlich eine eigene Form? Weiß ich gar nicht. Man sieht eigentlich immer nur einen Menschen, der einen anderen Menschen annimmt, ne?
Ja.
Sieht man, oder sieht man den Formwandler einmal als Kreatur? Weiß ich gar nicht.
Nee, du siehst immer nur durch eine Kamera an den Augen, dass es einer ist, aber den ohne Gestalt sieht man, glaube ich, nie.
Nee, ne? Ja. Dann haben viele den Leviathan genommen. Das Urmonster. Der häufigste Grund war wegen der Optik.
Ja, ich fand den ein bisschen nervig, ich weiß auch nicht.
Ja, also die ging mir auch auf den Sack.
Also Leviathan, die ganze Story, die ging mir echt auf die Nerven.
In der Mythologie sind Leviathane auch meistens eher so Meeresungeheuer. Und das Meer steht noch nicht mal nur fürs Meer, sondern für Monster, die unter der Erde leben. Also alles, was unterhalb der Erde
ist. Raketenwürmer.
Ja, so in der Art. Also das geht von über siebenköpfige Schlangen, der gegen einen Wettergott kämpft, Im Alten Testament ist es ein unbesiegbares Wesen, das Haut wie Panzer hat, Feuer, Rauch und Macht symbolisiert. Dann wird es als chaotisches Meer bezeichnet. Oft hörst du von halt Schlange oder Drache. Im Talmud ist der Leviathan was Einzigartiges. Und angeblich war der Leviathan auch ursprünglich männlich und weiblich. Also es gab, so wie Adam und Eva, ein Männchen, ein Weibchen. Und Gott hat eins von beiden getötet, da sie halt sonst die Welt zerstören würden. Ja. Dann gibt es halt noch so einen Endzeitmythos, dass der Leviathan stirbt. Und dann wird er gegessen und seine Haut bildet ein Zelt für die Gerechten. Also da gibt es halt auch viele unterschiedliche Sachen. Ne? Im christlichen Mittelalter war der Leviathan ein Dämon, ein Höllenwesen. Er stand sogar, der Leviathan war eines der sieben Todsünden.
Hm. War er?
Ja, der Neid. Und tatsächlich, philosophisch und in der frühen Neuzeit, wird der Leviathan auch als Staat bezeichnet.
Staat mit zwei A?
Ja, ja, der Staat.
Oder Staat mit A,
nein, nein, der Staat. Staat, ja, steht für die absolute Macht, nicht böse, aber notwendig.
Aha.
Habe ich auch noch nicht gehört, wusste ich auch nicht.
Interessant.
Ja.
Muss ich mich mal einlesen.
So, das Monster, das verwahre ich mir zum Schluss. Jetzt kommt der beliebte Wendigo. Haben auch viele genannt. Warum? Weil, ich lese das jetzt mal kurz vor. Was passiert, wenn ein Mensch seine Menschlichkeit verliert? Kein Dämon, kein Fluch von außen, nur Hunger, Verzweiflung und eine Entscheidung. Und zack, Monster. Ich liebe Caro, ihre Erklärungen. Und zack, Monster.
Zack, Monster.
Ja. Aber es kommt halt auch wieder aus der Folklore. Nordamerika, unter extremen Bedingungen lebten die, ne, Hungersnöte etc. pp. Es ist ein Mensch, der Kannibalismus praktiziert. Er kann vom Wendigo-Geist besessen werden, sich selbst verwandeln. Ja, er symbolisiert mehr so die Gefahren von Gier, Selbstsucht und die Zerstörung der Natur. Es gibt sogar eine Wendigo-Psychose. Das ist eine kulturspezifische Störung mit Symptomen wie übermäßigen Hunger nach Fleisch.
Aha. Also, Wendigo ist real.
Also müsste Dean ja auch eine Wendigo-Psychose haben, so wie der auf den Burger abfährt. Ich glaube, der isst die Burger ja nicht wegen dem Salat.
Nee. Ja. Dean-Digo.
Das ist so.
Wendigo-Psychose, also.
Ja, habe ich auch nicht gewusst. Ja. Man lernt immer wieder aus.
Nee.
Ja, und jetzt kommen wir zum. Wo war das denn? Ich habe meine Seiten irgendwie verdüdelt hier. Naja, und das letzte Monster, was glaubst du, was es ist?
Was viele jetzt geschrieben haben, was sie am Verstörendsten fanden?
Ja.
Bloody Mary.
Nein. Kommst du nicht drauf.
Die Scarecrow. Oh ja, die waren aber das sind ja keine Monster, das sind ja Menschen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, um das jetzt mal vorwegzunehmen, ich gehe nachher noch näher drauf ein, bei mir war auch eins dabei, also bei mir war es der Wendigo, dann die Scarecrow, fand ich mega, mega eklig. Und drittens war bei mir auch tatsächlich ein Mensch und kein Wesen. Ja.
Ja, kannst ja gleich anschließen.
Also ich nachher, ja.
Also warum, die Begründung war eigentlich immer dieselbe, ja, Monster handeln nach Instinkt, der Mensch tut es mit Absicht.
Ja.
Und tatsächlich basiert die Story da in Supernatural lose auf dem berüchtigten Bloody Benders Family aus den 1870er Jahren aus Kansas, die über ein Dutzend Menschen ermordet hat.
Oh, die gab's wirklich.
Scheint so, ja.
Die Benders.
Also lose auf der berüchtigten. Ob das jetzt, ne, aber wird schon was dran sein. Ja, ja, das, ich habe mit allen Monstern gerechnet, aber dass da die Benders jetzt mit reinspielen, hätte ich nicht gedacht. Ja.
Ja, aber die waren wirklich gruselig.
Also, und welchen meintest du?
Dr. Benton in Staffel 3. Der Arzt, der durch ein okkultes Ritual quasi ewiges Leben bekommen hat.
Ja.
Genau. Aber dessen Körper zerfällt und er sich deswegen von Lebendigen eben das holen muss, was bei ihm gerade kaputt geht. Also Augen, Leber, keine Ahnung. Und das fand ich...
Aber aus Liebe töten, um ein Vampir und ewiges Leben zu sein, das ist in Ordnung. Wow. Da machst du also den Schnitt.
Ich würde ja meinen Opfern die Wahl überlassen, ob sie auch Vampir werden wollen oder nicht. Das kannst du als Vampir ja, deswegen bist du da ja gar nicht so böse. Dr. Benton, der fragt ja nicht.
Ich habe Hunger, willst du Vampir sein? Nein, Pech. Hunger habe ich trotzdem.
Nein, Pech, aber ich habe gefragt. Tschüss. ich fand, vielleicht lag es auch daran, die Augenszene in dieser Folge. Du weißt, bei mir, bei Horrorfilmen, wenn es um Augen geht, das ist für mich der absolute Endgegner. Mir ist egal, wenn da irgendwelche Eingeweide rumfliegen oder Blut literweise rumspritzt, aber sobald es an Augen geht, da kriege ich einen Anfall. Ich weiß nicht warum. Aber mit Augen habe ich echt ein Problem.
Ich habe als Kind, als 10, 11, 12 irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr wie, wo, was, habe ich einen Horrorfilm gesehen, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Da ging es um Hände, die haben sich selbstständig gemacht. Also die Hände, nur die Hände haben ein eigenes Leben entwickelt, haben sich selber abgehackt und dann hast du nur Hände da rumrennen sehen, die anderen die Hände abgehackt haben und am Ende sind da Horden von Hände rumgerannt. Das fand ich auch ziemlich, verstörend. Ja.
Verstörend ist es, ja.
Ja,
das ist verstörend. Ja, ich fand halt bei Dr. Benton, ich fand erstens mal sah er mega gruselig aus und dann eben die Vorstellung, du liegst da und kriegst bei vollem Bewusstsein irgendwas abgesägt oder rausgeschnitten. Boah. Ekelhaft.
Und was ist mit deiner Vogelscheuche?
Das kann ich dir gar nicht genau erklären. Also da war es eher diese Grundstimmung auf dieser Apfelplantage.
Ja.
Dass du da eben diese Vogelscheuche siehst, die wirklich schon gruselig aussieht und plötzlich ist die aber weg. Und als die da noch hängt und genauer betrachtet wird, siehst du dann ja, dass es die Tattoos von dem vermissten Typen sind, also dass er das quasi ist. Ja, ich finde das Ganze, diese Grundstimmung, dieses Düstere, das fand ich, hat mich irgendwie fertig gemacht.
Ich finde Vogelscheuchen ja von Natur aus schon gruselig, weil die sehen ja auch einfach ekelhaft aus. Aber warum ich so ein Grusel vor Vogelscheuchen habe, ist tatsächlich auch wieder Kindheitsdingen, Jeepers Creepers. Jetzt sag nicht, du hast Jeepers Creepers nicht gesehen.
Doch, hab ich. Und da muss ich auch dazu sagen, ich hatte den ersten Teil geguckt und hab meiner besten Freundin, hallo Kirsten, hab ihr dann erzählt, ich hab voll den geilen Film geguckt, den musst du angucken. Und sie hat fragt mich bis heute, was ich an diesem Film gut finde.
Ich fand ihn nicht gut, ich hab mich
eingeschissen. Also den ersten Jeepers Creepers, den mag ich. Also den gucke ich gerne.
Ja, als Kind fand ich den nicht so toll. Muss ich dazu sagen.
Ist verständlich. Aber wie gesagt, ich war ja auch kein Kind mehr, als der Film rauskam. Im Gegensatz zu dir.
Ja, Entschuldigung. Ich glaube, da war der schon ein paar Jahre alt, als ich, ich weiß gar nicht, was ist der, 80er Jahre?
Nee.
90er?
Anfang 90er, glaube ich.
Ja.
Warte, ich frage mal unseren Kumpel. Was war denn bei dir so ein Monster, was dich, bei Supernatural, was dich da verstört hat?
Also Monster tatsächlich auch so gar nichts. Was ich schon immer gruselig fand, also jetzt bei Supernatural wirklich gruselig finde ich da jetzt gar nichts, in dem Sinne gruselig, dass ich sage, oh mein Gott, dass ich mich da einscheiße. Aber was ich schon immer halt faszinierend fand, sind, Geister. So dieses wirklich, dass Menschen auf Erden wandeln und ich habe als Jugendlicher auch oft Gläserrücken gemacht und sowas. Ne? Ich weiß bis heute, klar, gibt genug Dinge, die das, erklären, wieso das Glas sich bewegt hat und was auch immer. Aber wir haben das sehr oft gemacht und ich fand es immer wieder, ja, also es ging unters Mark, ganz ehrlich.
Ja, also ich glaube ja auch, dass irgendwie sowas da ist. Also.
Also die krasseste Story, die ich da erzählen kann, ohne groß abzuschweifen, aber wie gesagt, wir haben ja öfters Gläserrücken gemacht und wir haben das zum Beispiel bei uns, wir haben in einem Hochhaus gewohnt, unten im Keller gemacht, im Fahrradkeller. Und wir waren 15. Und unser Highlight war immer, wir hatten vor dem Hochhaus eine riesengroße Wiese und wir durften von unseren Eltern aus dort auch zelten. Weil die Eltern immer gedacht haben, ja, ist ja vor der Tür, wir sehen sie ja, wir kriegen es ja mit.
Ja.
Was natürlich nachts nicht passiert, aber ne, so. Und da waren auch zwei Ältere bei uns im Haus, die waren schon weitaus älter als wir, 5, 6 Jahre. Also die waren fast schon, ich glaube, die waren sogar schon volljährig zu der Zeit. Und der eine hat ein Zelt gehabt, wir wollten das Zelt haben. Er sagt, ja, hey, machen wir, aber dafür machen wir Gläserrücken im Keller. Ja, alles klar. Und der andere hat gesagt, ey, ich kann leider nicht, ich muss morgen arbeiten. Und dann haben wir da Gläserrücken gemacht und dann hat der Große immer erzählt, ja, ihr kennt doch Scream, den Horrorfilm, ne? Und uns haben die halt damals immer erzählt, den gab's ja wirklich, diesen Mörder und so. Und wir rufen ja, den genau. Jetzt. Und dann haben wir den gerufen. Und dann hat er gesagt, denkt dran, ne, ihr dürft ihm nicht trauen und so. Der kann seine Stimme verstellen und sowas. Ne? Der hat einen Stimmverzerrer gehabt und so. Und irgendwann
was kommt.
Und irgendwann haben wir mit dem gequasselt, bla bla bla. Und irgendwann klopft es an eine Tür, an eine Kellertür. Rum, rum, rum. Und die war ja abgeschlossen, ne? Und wir so, oh mein Gott, wer ist denn da, wer ist denn da? Und ja, ich bin's, Dennis. Und ich direkt so ein Schisser, wie ich bin, nein, nein, das ist nicht Dennis, der hat doch bestimmt, der verstellt seine Stimme. Und der andere Erwachsene, also der Stefan hieß der, der sagte dann, nein, das ist Dennis, ich mach die Tür auf. Und mach die Tür auf und dann steht da echt Scream im Flattergewand.
Im Kostüm. Mit
der hat uns die halbe Nacht da durch den, also durch da unsere Gegend gejagt. Und ich bin dann tatsächlich, meine Oma, die wohnt 200 Meter, 300 Meter den Berg runter. Ich bin zu meiner Oma gerannt. Die hatte in ihrem Vorgarten eine Hollywood-Schaukel mit so einer, mit so einem Schutz drum. Ich habe mich in diese Hollywood-Schaukel gesetzt mit dem Schutz drum. Und ich hab da drinnen geheult. Ich hatte so Schiss, ne? Und irgendwann habe ich mir dann den Mut gefasst. War schon spät nachts, ne? Was weiß ich, 1, 2, 3 Uhr. Und bin dann langsam wieder Richtung nach Hause gegangen. Ja, und dann saßen die Geier da alle lachend auf der Parkbank, ne? Und zwei andere, die mit mir da waren, die sind ganz woanders hingerannt und die haben sich später von zwei anderen Erwachsenen nach Hause bringen lassen, die sie auf der Straße aufgegabelt haben, weil wir uns so in die Hose geschissen haben. Aber es sind, ich könnte dir so viele Dinge sagen, die ich gesehen habe, die passiert sind. Ob das wirklich passiert ist oder Einbildung, kann ich dir nicht sagen. Ich war halt jung, ne? Aber ja. Also Geister machen mir Angst, auf jeden Fall.
Also Angst, also ich habe auch schon was erlebt, das erzähle ich dir mal bei Gelegenheit. Aber da hatte ich keine Angst, weil das war einfach, das war in dem Moment, war das einfach gut. Also das habe ich gemerkt.
Ja. Also ich hatte auch Momente, wo ich mit meinem toten Opa gesprochen habe und der gesagt hat, er beschützt mich und bringt mich heile nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg, es war heute auch nachts, wir sind nach Hause gelaufen, habe ich mich wirklich in dem Moment, wo ich Angst bekommen habe, habe ich mich gefühlt, als hätte irgendjemand so seine schützende Hand über mich gelegt und auf mich aufzupassen. Mhm. Ich habe mich wirklich gut und wohl gefühlt. Und deswegen bin ich halt so fasziniert davon, weil ich auch glaube, auf irgendeine Art und Weise geht das oder ist da was. Wir können es halt nur nicht greifen und sehen. Weil man Geister ja nicht sehen kann. Und,
aber deswegen muss es nicht heißen, dass es das nicht gibt.
Richtig.
Ja?
Ja, und ich muss dem keinen Namen geben, nur weil ich es nicht erklären kann, weißt du? So.
Genau.
Man nimmt einfach, genau. Wie es ist.
Ja. Ja.
Und deswegen, gute Überleitung, wollten wir auch halt wissen, welches Monster eure persönlichen Favoriten waren. Und was meinst du, was steht auf Platz 1?
Da ist jetzt die Frage, geht's da jetzt allgemein, so wie vorhin, also dass auch jemand schreibt Vampire, oder geht's da tatsächlich um so ein Monster of the Week?
Nee, es geht einfach um persönlichen Favoriten, was die meisten so geantwortet haben. Ich hab Platz 1, 2, 3.
Also Monster, die man gut fand, also wo man keine Angst davor hatte.
Favoriten halt. Oder? Wir haben ja nicht nach Angst gefragt, wir haben ja gefragt, wer ist dein persönlicher Favorit?
Okay, der Wendigo ist wieder dabei.
Nein, tatsächlich Platz 1 sind die Vampire.
Ach, ich wollte es noch sagen.
Ja. Vor allem
weil meine Lieblingsmonster sind auch die Vampire, ja, klar.
Und vor allem natürlich, also jetzt auf Supernatural bezogen auch, vor allem wegen Benny halt, ne?
Ja, ja.
Weil er halt trotzdem ein wahrer Freund war, der sich die Menschlichkeit bewahren wollte, ne? Für die ihn da war, ihm geholfen hat, sich geopfert hat und, und.
Mhm. Dass der dann ist Platz 2 wahrscheinlich Werwölfe wegen Garth.
Nein. Platz 2 ist, Platz 2 ist der Golem. Ist er eigentlich kein Monster und trotz seiner Stärke ist er irgendwie sympathisch, weil er ja eigentlich einen Beschützer darstellt. Kommt tatsächlich auch wie in der Serie aus der jüdischen Religion und ist eigentlich fast genau so dargestellt wie in der Serie. Halt mit diesem Zettelchen, dass man da Buchstaben draufschreiben muss.
Ja.
Dass der als Beschützer fungiert und so. Ja. Aber auch da gab es wohl Geschichten, dass wenn man, ne, da irgendwie eine Frau von einem König hat ihm gesagt, er soll Wasser holen. Und er hat einfach nicht aufgehört und nachher war die ganze Hütte voll mit Wasser. Also, ja. Aber ja, also so gruselig oder so monströs er ja auch aussah mit seiner Breite und ne, seinem riesigen Körper.
War er ja süß, also.
Ja, er war eigentlich niedlich, ne?
Ne?
Ja, er wollte ja niemandem was Böses. So.
Nee. Er hat ja nur gemacht, was man ihm aufgetragen hat.
Ich meine sogar gelesen zu haben, dass er im jüdischen, also sogar ein Gotteswesen ist, weil er von Gott erschaffen wurde, in dem Sinne. Wie der Mensch halt.
Okay.
Ja. Ja. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Den haben sie fast quasi 1:1 übernommen. Wie oft willst du jetzt noch gegen den Tisch treten?
Ich habe nicht gegen den Tisch getreten.
Du rumst hier die ganze Zeit rum.
Ach, hör doch auf.
So, Platz 3. Kommst du nie drauf. Aber
sind
was
meine Knochen.
Was meinst du, was ist auf Platz 3?
Weiß nicht.
Der Fischtaco. Was? Fischtaco?
Ach, Fischtaco.
Ja. Ja.
Der Fischtaco, ja.
Also, so, die beste Begründung war halt, wenn der Fischtaco sich natürlich so verhält wie in Staffel 9, Folge 13, ist es ja eine Win-Win-Situation für alle. Ich verliere ein paar Funde und er kann essen.
Wer hat das geschrieben?
Das mit der Win-Win-Situation, das war Susanne. Fand ich geil. Geil. Ja. So. Das ist ja eine Win-Win-Situation. Sofern es so abläuft wie in Staffel 9, Folge 13. Ich sage, geil. Ja. Aber den gibt es tatsächlich, also mythologisch.
Den Fischtaco?
Ja, okay. den Fischtaco.
Wo kommt der?
Ja.
Wo kommt der her?
Nordsee.
Was?
Von Nordsee. Gibt's auch Brötchen, gibt's im Menü mit Getränk. tatsächlich kommt der Pischtaco aus dem 16. Jahrhundert zur Zeit der spanischen Eroberung und er spiegelte die Angst der indigenen Bevölkerung vor Fremden wider.
Ah ja.
Ja, man hat wohl der Mythos war dahingehend halt, dass es handelte sich um einen nächtlichen Mörder, der seine Opfer überfällt, sie mit einem weißen Pulver betäubt und das Körperfett mit einer Nadel oder einem Messer extrahiert. So, bei Supernatural ist das natürlich Nahrung, ne? Und in der Mythologie oder in dieser Sage wurde das Fett verkauft. Für, also sagt man, ne? Ob das jetzt wirklich so war, sei mal dahingestellt, das sind halt diese Gerüchte, ne? Das Fett wurde verkauft.
Der könnte bei mir aber auch mal vorbeikommen, der wird reich werden.
Ja, aber jetzt pass auf, jetzt sage ich dir, wofür das verkauft wurde. Für die Herstellung von Seife, als Schmiermittel, für Medikamente. Das fand ich jetzt ein bisschen tricky, weil wir reden hier vom 16. Jahrhundert. Für den Antrieb von Flugzeugen. Ja.
Was?
Da wären wir wieder bei Akte X, Flugzeuge im 16. Jahrhundert.
Herzlich willkommen bei Fish Taco Airlines.
Geil. Sponsert bei Nordsee.
Jetzt fliegen sie zur Nordsee.
Und in der Kolonialzeit glaubte man, dass die Spanier damit ihre Kirchenglocken schmieren, damit sie besser klingen. Sachen gibt's, ne? Also symbolisch steht der Pischtaco eigentlich für die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung durch die herrschende weiße Elite.
Ja, okay.
Period.
So viel zum Fischtaco. So. Übrigens, Jeepers Creepers kam 2001 raus. Also noch später, als ich auch gedacht hätte.
Hey, da war ich schon 14. Ja, kommt hin.
Ja, war ich schon 50.
Ich bestimmt auf TV5 geguckt oder so. ja, das waren die Top 3 der beliebtesten Monster.
Interessant. Also meine waren, wie gesagt, auch Vampire.
Ja, aber also ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit Pishtako und mit dem Golem. Also,
das nee, fand ich schon nee, ich auch nicht.
Lustig, ja. Ja, dann hatten wir ja noch gefragt, ob es so Mythen oder Legenden aus den Regionen gibt, die thematisch so in Supernatural gepasst hätten. Da kamen jetzt viele, viele Sachen, also klar, interessante Sachen, aber jetzt nichts, sag ich mal, was so Horror-Fantasy betrifft. Also wir hatten die Saalfelder Feengrotten, ne? Da geht's halt um ein Bergwerk, das von der Natur zurückerobert wurde und die Tropfsteine halt sich über Jahrhunderte bunt gefärbt haben. Und ja, man sagt jetzt, dass dort Feen und Naturgeister leben und die der Grund halt dafür sind, dass das so aussieht, wie es aussieht, ne? Mhm. Also der Mensch geht, die Natur bleibt und was, ne, und der Prozess wird dann halt mythisch erklärt. Mehr ist das halt nicht, ne?
Also da gibt es bei uns mehr in der Gegend.
Ja, also ich habe ja, also die haben ja noch viel, viel mehr hier geschrieben. Wir haben hier Volkshelden und Klaus Störtebeker, Störtebeker, Hamburg, ein angeblicher Pirat, der 1400, Pirat. Ja. Ein angeblicher Pirat, der 1401 in Hamburg enthauptet wurde, wurde wohl auch zum Robin Hood der Meere erklärt. Und das Bekannteste ist wohl, dass der König damals irgendwie gesagt hat, dass er seine Leute verschont, wenn er nach seiner Enthauptung nochmal aufsteht. So, und dann ist er wohl sein lebloser Körper ohne Kopf aufgestanden und an seinen Leuten vorbeigegangen. Und der König hat sie wohl trotzdem nicht verschont. Ja. Aber auch kein rachsüchtiger Geist oder sowas. Also, dann, ich denke, dass, also ich kannte es, tatsächlich Schullektüre. Der Trickster der deutschen Mythik, Till Eulenspiegel.
Ja.
Ja, der Trickster der deutschen Mythik. Ja,
den kennt man. Ne? Kennt man natürlich.
Bei dem war halt die Macht durch Sprache und die Lächerlichkeit von Autorität, ne? Klar. Aber war ja in dem Sinne jetzt auch nichts Gruseliges. Unser Trickster war ja schon ein bisschen, der hat ja aus Spaß auch einfach Leute, ne, gekillt. Ja. Ja. Also die stehen halt nicht für rohe Gewalt, sondern eher so für den Widerstand gegen Macht. Dann gab es ein paar, ich nenne es mal Erziehungs- und Warnmythen, was wir vorhin schon hatten, so, ne, Kinder fernhalten oder sowas. In Thüringen, Sachsen gibt es den Grinkenschmied, ist so eine Art Schreckgestalt und Boogeyman, der unartige Kinder holt. Was man halt so Kindern erzählt hat, ne? Dann gab es das Heibrock-Männchen, kommt wohl aus dem Norden Deutschlands, ist halt auch eine Spukgestalt, die Menschen vom Weg abbringt, besonders nachts, aber keine Gewalt anwendet oder so, sondern nur dafür sorgt, dass die Menschen sich verirren, angst- und orientierungslos sind. Also auch nichts Supernatural-würdiges. Dann gab es noch den Burggraf von Stromberg in Rheinland-Pfalz. War halt ein grausamer Burgherr, der seine Macht missbraucht hat und nach seinem Tod ruhelos an die Burg gebunden war. Er tut halt aber auch niemandem was. Seine Strafe ist halt das ewige Erinnern an die Schuld. Ja. Dann hatte ich noch eine Sage hier von uns, die halt auch nicht gruselig ist. Wir haben hier einen Berg, der heißt Pater und Nonne. Und das ist so eine der bekanntesten Sagen, die wir hier in der Gegend haben. Da geht es um eine versteinernde Liebe. Also ein Mönch und eine Nonne haben sich geliebt und für die verbotene Liebe wurden sie bestraft und in Felsen verwandelt.
Das ist ja fast schon wieder romantisch.
Ja, also sowas haben wir halt hier, nichts Gruseliges. Ne?
Also bei uns geht's voll ab.
Ja, erzähl mal.
Also
ich habe leider nichts ein paar Spannendes bekommen.
Bei uns gibt's das Übliche, also es gibt bei uns Schlösser und Burgen, wo es da weiße und graue Frauen geben soll. Die eine zum Beispiel war so eine, ich glaube, Markgräfin oder irgendwie sowas, die ziemlich scheiße zu ihr im Volk war, dass die das Volk immer ausgenutzt hat. Die mussten ihr immer mehr geben und irgendwann hat sie dann ihr Baby mit an so ein Burgfenster genommen und hat es über das Land blicken lassen und gesagt, das gehört irgendwann alles dir. Und ja, dann hat es plupp gemacht, das Baby ist runtergefallen und ja.
Michael Jackson
Style. Sie ist dann runtergerannt und das Baby wurde nie gefunden, aber sie ist halt immer noch an die Burg gebunden und spukt und wehklagt da immer noch hin und her. Aber was ich noch hatte, und das finde ich, ist schon supernatural würdig, wobei das auch wieder in Richtung Wendigo geht. Bei uns bei Baden-Baden gibt's die Wolfsschlucht. Mhm. Ja, Wolfsschlucht heißt das Ding. Da sagt man, dass das früher kein natürlicher Ort war, sondern ein Bannplatz. Also da wurden Menschen hingebracht, die schwere Schuld auf sich geladen haben. Also Mörder, Eidbrecher, eben auch wieder die, die in Anführungsstrichen mit den dunklen Mächten gesprochen haben, also Hexen etc. Mhm. Und die wurden dort aber nicht immer hingerichtet unbedingt, sondern die wurden einfach in der Schlucht zurückgelassen. In den kalten Wintern sollen die dann angefangen haben, sich von Aas zu ernähren und irgendwann dann auch von anderen, die sich dort verirrt haben. Und dadurch haben sie mit der Zeit ihre Menschlichkeit verloren, ihre Körper haben sich verkrümmt, ihre Stimmen sind rau geworden und sie sind mehr als auf allen Vieren, haben sie sich fortbewegt, als auf zwei Beinen.
Kenne ich
irgendwo. Deswegen wurden sie dann die Wolfsmenschen genannt. Die Wolfsmenschen der Schlucht. Wenn man nachts in dieser Schlucht war, hat man dann aber kein Heulen gehört von denen, sondern ein Flüstern. Weil die Wesen, diese Wolfsmenschen, die sollen Stimmen von vermissten Menschen nachgeahmt haben, damit die Leute, die da hinkamen, um die zu suchen, immer tiefer in die Schlucht kamen. Mhm. Und von denen, die da in die Schlucht rein sind, wurden am nächsten Tag entweder noch zerrissene Klamotten gefunden oder gar nichts mehr. Ja. Und das war so, es ging so weit, dass wirklich bis ins 19. Jahrhundert wohl Fuhrleute die Schlucht bei Nebel gemieden haben. Also die hatten da mega Schiss davor, sind da nie in die Schlucht gefahren. Tiere wollten nicht in diese Schlucht gehen, also die haben sich halt geweigert. Genau. Und man sagt heute noch, dass wenn es in der Wolfsschlucht vollkommen still ist, dass man dann nicht alleine ist, weil dort gibt's auch kein Echo, weil die Menschen quasi die Geräusche in sich aufnehmen. Das ist unser badischer Wendigo.
Als du vorhin gesagt hast, die haben sich verändert, sind auf allen Vieren gelaufen und dann haben sie geflüstert, habe ich nur darauf gewartet, dass du sagst, und dann haben sie geflüstert, mein Schatz.
Nein, also Gollums hatten wir keine.
Aber vielleicht ist ja so die Sage um Gollum entstanden.
Wer weiß, wegen der Wolfsschlucht bei Baden-Baden.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch, weil die Mythen und Sagen, die uns so zugeschickt wurden, weil da ja jetzt nicht so gruselig war oder so, habe ich dann auch noch mal ein paar deutsche Monster und Mythen recherchiert. Da gab es auch ein paar. Es gab zum Beispiel den Nachtzehrer, den gibt es in Ost- und Süddeutschland. Ist wohl auch so eine Art vampirartiger Untoter, der die Lebenssaft aus Gräbern raubt und Tod ganzer Familien verursacht und soll auch älter als Dracula sein.
Heißt der im Süden Nachtkrab?
Das kann sein, ja. Ach, den Nachtkrab habe ich hier auch, ja. Den Nachtkrab, Süddeutschland, fliegt nachts und raubt Kinder, frisst und tötet sie.
Ja, also Krab, das ist bei uns im Dialekt ein Rabe. Mhm.
Okay.
Ja, okay.
Ach, krass.
Den kenne ich auch.
Habe ich auch hier drin.
Von dem wurde mir auch erzählt, als ich ein Kind war.
Ja, dann habe ich noch, vielleicht kennst du das ja auch, ist auch Süddeutschland im Alpenraum, den Alp?
Nee.
Das ist wohl, also es soll sich um ein Nachtwesen handeln, das sich auf deine Brust setzt, immer schwerer wird und die Opfer irgendwann zusammenbrechen und sterben.
Unser Kater macht es immer. Ist der vielleicht ein Alp?
Vielleicht war er ja mal einer, wer weiß das. Ja?
Vorzugsweise nachts um 3.
Ich bin ja sowieso der felsenfesten Überzeugung, dass Katzen Auftragskiller sind.
Meinst du?
Ich traue Katzen nicht, die sind hinterfotzig.
Ja, aber trotzdem sind sie lieb.
Deswegen habe ich keine. Dann gibt's, aber den kennst du bestimmt auch, den Schrat.
Ja.
Klar, Waldwesen, ne?
So nennt sich Olli gerne. Wenn ich ein paar Tage nicht rasiert bin, kommt dann immer, du siehst aus wie ein Waldschrat. Finde ich dann immer sehr schön.
Ja, der hat wohl größtenteils Holzfäller und Jäger angegriffen, hat die verschleppt und halt Eindringlinge getötet. Dann habe ich noch gefunden, ich habe gar nicht aufgeschrieben, woher, also Deutschland auf jeden Fall, die Busch-Großmutter.
Ja. Grandma Busch.
Ja, ist so ein bisschen Hänsel und Gretel-Style. Die lockt die Kinder in Wälder und frisst sie oder lässt sie verschwinden.
Aha.
Und den Moormann, der Menschen ins Moor zieht und sie ertränkt. Das sind noch so Sachen, die ich gefunden habe, die jetzt nicht so, ich sag mal, typisch zu Supernatural gepasst haben. Ich glaube, einen Waldschrat gab es doch auch bei Supernatural, ne?
Nee.
Oder bin ich jetzt bei The Witcher? Ah, ich bin bei The Witcher, Entschuldigung.
Wahrscheinlich bist du bei Akte X.
Da weiß ich gar nicht. Nee, das war bei The Witcher. Aber so eine Busch-Großmutter bei Supernatural wäre doch bestimmt lustig. Und den Nachtzehrer, meine ich, gibt's bei Supernatural auch. Ja, Pascal sagt nichts. Ich meine ja.
Pascal überlegt.
Ich meine ja. Pascal schlägt ganz schön oft gegen den Tisch heute. Ja, das sind alle, die ich so hatte. Hattest du noch was?
Nee, ich hatte nur da unseren badischen Wendigo.
Ja, dann sind wir durch.
Ja.
Hip, hip.
Sind wir durch.
War ein bisschen lange heute.
Okay. Ja.
Ja, dann machen wir mal schnell den Ausblick für die nächste Folge, damit die Leute auch ins Bett kommen.
Oder wir in dem Fall.
Ja.
Also, die nächste Folge geht um Vaterfiguren. Also im Speziellen um Bobby und John. Wir werden beleuchten, wie sich die beiden entsprechend unterscheiden bezüglich des Einflusses, den sie auf die Brüder haben, wie wer zu den Brüdern steht, was wer für die Brüder bedeutet. Und da brauchen wir wieder Hinweise von euch. Und zwar, welche Vaterfigur hatte für dich den größten Einfluss? Das ist die erste Frage. Zweitens, wer hat versagt und wer ist über sich hinausgewachsen? Und drittens die Frage, ist Abwesenheit manchmal schädlicher als falsche Nähe? Schickt uns eure Gedanken dazu, und zwar bis zum 20.02., das ist Freitag in einer Woche. Also, nee, wenn ihr die Folge hört, ist es heute in einer Woche.
Ja. Ja.
Genau. Ja.
Wie immer über www.wayward-brothers.com einfach ins Archiv gehen. Da könnt ihr die Akte nochmal nachlesen und könnt es auch direkt über den Computer schicken oder halt per Mail, wie immer. Ja.
Genau. Und euch im Bunker ein bisschen die Zeit vertreiben.
Genau.
Ja, so. Dann war's das für diese Woche. Ne?
Ja.
Haben wir fertig.
Ja.
Dann sag ich mal, macht's gut, bleibt anständig und bis bald.
Bis bald.
Mythen erklären nicht nur das Unbekannte. Sie zeigen, was eine Gesellschaft fürchtet. Kontrollverlust, Hunger, Flucht, Wahnsinn. Und jede Zeit erschafft sich die Monster, die zu ihr passen. Vielleicht ist es beruhigend zu glauben, dass das Gefährliche irgendwo da draußen lauert. Etwas mit Krallen, mit Fangzähnen, mit leuchtenden Augen. Denn solange es ein Wesen im Dunkeln ist, können wir Abstand halten. Aber was, wenn das wahre Monster da draußen kein Wesen ist, sondern der...